Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute bei euch in Refla zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ihr seid der Zeit voraus. Wenn man von uns aus dem Mittelhessischen hier in die Gegend von Köln kommt, dann blüht es schon so wunderschön. Und man merkt, hier ist es ein paar Grad wärmer als bei uns. Ja, sehr schön, heute an diesem schönen sonnigen Tag bei euch hier in der Gemeinde sein zu dürfen. Ihr feiert auch noch ein Jubiläum, das hat mich ja auch sehr gefreut, und wünsche ich euch noch einen guten Nachmittag, um Gott wirklich Lob und Dank zu bringen, was er hier auch in dieser Gemeinde und unter euch getan hat. Viele haben gefragt, wo meine Frau steckt. Ja, die ist heute Morgen leider nicht dabei. Die ist mit anderen Frauen unterwegs in einem Freizeitheim in Burbach-Holzhausen und konnte deswegen heute Morgen nicht dabei sein. Sie lässt grüßen und schade, dass sie nicht mitkommen konnte. Ja, Lothar Jung, mein Name, aus Dillenburg-Manderbach. Meine Dienstschwerpunkte, das seht ihr so ein bisschen auf der Folie hier. Meine Frau und ich, wir sind seit 35 Jahren gemeinsam im Dienst für den Herrn unterwegs in den Gemeinden in Deutschland. Viele Jahre mit Schwerpunkt Jugendarbeit, mittlerweile seit etlichen Jahren mit dem Hauptschwerpunkt im Bereich der Stiftung der Brüdergemeinden und seit einigen Jahren auch in dem Dienstbereich gesunde Gemeinden. Ja, gestern sind wir noch zusammen gewesen bei einem Treffen von Mitarbeitern und Verantwortlichen der Gemeinde in Siegen-Geisweit. Und da ging es auch um das Thema gesunde Gemeinden. Das ist mir schon ein großes Herzensanliegen und freue mich auch, in einer Gemeinde in Manderbach zu Hause sein zu dürfen, wo Gott uns einfach auch sehr, sehr gesegnet hat und wir viel Gutes erleben dürfen, sondern das auch mit vielen jungen Menschen, jungen Familien, aber auch mit alt und jung. Ja, wir sind zu manchen Freizeiten und Seminaren unterwegs. Dazu lade ich auch immer wieder ganz gerne ein, also junge Leute, die in die Ehe starten, zum Beispiel kurz vorm Ehestart oder kurz danach, ein Ehestarterwochenende im August, oder auch Leute, die die Bibel und Landschaft, Geografie kennenlernen wollen, eine Studienreise nach Kappadokien auf den Spuren des Apostel Paulus, erste Missionsreise, sehr spannend, oder auch für diejenigen, die in der Gemeinde mit Finanzen zu tun haben, ein Steuerseminar am 25. Mai in Dillenburg-Manderbach. Ich habe ein paar Flyer draußen hingelegt. Wen das interessiert, der kann sich da gerne bedienen. Und wie ich schon sagte, auch meine Frau ist im Bereich Freizeitarbeit unterwegs. Das ist dieser Bereich Schwesterherz und macht so Seminare und Freizeiten in Spanien. Auch das sind Angebote, wo die Frauen herzlich eingeladen sind. Ja, wie ich schon sagte, das Thema gesunde Gemeinden, das liegt mir schon sehr am Herzen. Deswegen möchte ich das auch zum Thema wählen heute Morgen. Das Thema Bibelstudium, also Gottes Wort anzuschauen und über Gottes Wort nachzudenken, das ist mir auch sehr ein sehr großes Herzensanliegen. Deswegen lade ich euch ein, dass wir uns heute Morgen zusammen den Brief an Titus anschauen. Und zwar wollen wir auf das Thema Gesundheit achten im Titusbrief. Paulus schreibt an Titus, einen seiner engen Mitarbeiter, der auf Kreta sich aufhält. Und dort sind Gemeinden entstanden. Und den Gemeinden mangelt es noch an manchen. Und so spricht dieser Bibeltext in die Situation der Gemeinden auf Kreta hinein. Wir werden heute Morgen einen kleinen Überblick machen über den gesamten Titusbrief. Wir lesen auf ein bisschen ungewöhnliche Art und Weise diesen Brief. Wir fangen vorne an und schauen dann, was hinten steht, und so arbeiten wir uns in die Mitte des Briefes. Aber ich glaube, ihr werdet euch das ziemlich gut merken können, weil das ganz einfach ist eigentlich, was wir dann zum Schluss sehen werden. Die Botschaft des Titusbriefes in Bezug auf gesunde Gemeinden. Zu Beginn lese ich mal aus dem Titusbrief die ersten vier Verse, Kapitel 1, vielen Dank. Da schreibt der Paulus Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart durch die Predigt, die mir nach dem Befehl unseres Heilandes Gottes anvertraut worden ist, Titus, meinem echten Kind, nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Heiland. Also so beginnt der Titusbrief mit einem Gruß und so endet der Titusbrief aber auch mit einem Gruß. Kapitel 3, Vers 15, da heißt es, es grüßen dich alle, die bei mir sind, Grüße, die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch allen. Was wir also finden ist, dass der Titusbrief mit einem Gruß beginnt und dass der Titusbrief mit einem Gruß endet und beides Mal bezieht sich dieser Gruß auf die Gnade. Also Paulus wünscht dem Titus Gnade Gottes und Paulus sagt am Ende des Briefes, dass er allen diesen Gnadengruß weitergeben soll. Also es geht einmal um einen Gnadenwunsch und am Ende geht es um einen Gnadengruß. Der Wunsch der Gnade an Titus persönlich und der Wunsch, dass er diesen Gnadengruß weitergibt. Grüßen ist in unserer Zeit nicht mehr so, wie das zur Zeit des Neuen Testamentes gewesen ist. Als ich heute Morgen hier hingekommen bin, habe ich mich gefreut, dass man hier sich so herzlich begrüßt hat. Das ist Zeichen einer guten Atmosphäre. So wie das Grüßen der Rahmen des Titusbriefes ist, so ist das Grüßen der Rahmen einer gesunden Gemeinde, nämlich ein gesundes Klima. Schon gerade über das Klima gesprochen, was bei euch ein bisschen wärmer ist als da, wo ich wohne. Und man sieht sofort, dass die Wachstumsergebnisse besser sind, wo das Klima besser ist, wärmer ist. Als ich vor Jahren in der Jugendarbeit tätig war, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was tut Jugendgruppen gut. Und wir sind damals hergegangen und haben Ziele für Jugendarbeit mal formuliert. Es ist auch ein Buch daraus entstanden, 10 Ziele für Jugendarbeit. Und der erste Punkt, der uns da deutlich wurde, um eine Gruppe von jungen Menschen irgendwie zusammenzubringen und voranzuführen, auch geistlich, ist eine gute Gemeinschaft. Das mag manche empfinden als, das ist ja gar kein so wichtiges Ziel, aber genau die Erfahrung habe ich gemacht, was Kälte für Wachstum bedeutet, das zeigt uns der Winter, der liegt hinter uns. Und was Wärme für Wachstum bedeutet, das erleben wir gerade und das werden wir hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten noch viel sehen. Ein liebevolles Klima ist die Voraussetzung für gesundes geistliches Leben. Grüßen ist der Ausdruck von engerer Verbundenheit. Es gibt verschiedene Formen, sich zu grüßen. Als meine Frau vor etwa 45 Jahren, ja genau, so lange ist das jetzt her, nach Manderbach kam, war sie etwas erschrocken über die Art, wie wir uns pflegten, im Dorf zu grüßen. Handschlag, das gab es nicht. Dann hat man was Merkwürdiges gemurmelt, das haben viele nicht verstanden. Gore, hat man gesagt. Aber das müsst ihr hier auch nicht verstehen. Und für uns waren dann eigentlich die kulturellen Bedürfnisse voll erfüllt. Und meine Frau war geschockt über diese Kälte. Gott sei Dank hat sich da heute vieles geändert. Heute sagen viele Leute, die zu unserer Gemeinde kommen, dass sie wegen der Herzlichkeit der Gemeinde zu uns kämen. Ich bin da immer wieder überrascht drüber, wenn die da sowas sagen, kann es gar nicht glauben. Aber Grüßen ist etwas so Wertvolles, so Schönes unter Glaubensgeschwistern. Da gehe ich samstagmorgens zum Brötchen holen, zum Bäcker und dann treffe ich Carsten, der ebenfalls beim Bäcker steht, Brötchen zu kaufen. Er ist der Leiter der landeskirchlichen Gemeinschaft in Manderbach. Und wir haben eine so schöne, herzliche Verbundenheit mit dieser landeskirchlichen Gemeinschaft und mit dem Carsten. Wir freuen uns einfach, uns zu sehen, uns zu grüßen. Das ist Ausdruck von Verbundenheit. Gleichzeitig ist Grüßen auch Zeichen von Annahme. Ein paar Wochen her, dass wir in einer Gemeinde irgendwo anders, in einer Stadt in Deutschland, morgens in den Gottesdienst gegangen sind und wir kannten die Gemeinde nicht und die Gemeinde kannte uns auch nicht und Wir sind in den Eingang des Gottesdienstgebäudes hineingegangen. Da stand zur Begrüßung jemand, der hat mal kurz Hallo gesagt. Und dann sind wir in den Gemeindesaal hineingekommen, haben uns hingesetzt, haben die Predigt gehört, sind wieder hinausgegangen. Es hat kein Mensch irgendein Wort mit uns gesprochen. Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich da fühlt? Dabei ist das so wenig, aber es ist ein Signal, dass man sich nicht angenommen fühlt. Richtig schön, dass ihr das hier anders lebt. So soll das auch sein. Und Grüßen ist ein Werkzeug der Ermutigung. Noch nicht lange her, vielleicht haben wir es schon ein bisschen vergessen, da gab es Corona-Zeiten und da konnte man manche Dinge nicht tun. Unsere Tochter hatte just zu dieser Zeit Geburtstag und man konnte jetzt eben nicht Geburtstag feiern. Und was ist passiert? Naja, es war ein runder Geburtstag, den sie hatte. Und sie hat zu ihrem Geburtstag von 90 Menschen Briefe bekommen. Ja, was ist das? Ja, einfach ein solches Zeichen der Ermutigung nur durch einen Briefgruß, durch eine Karte oder durch was auch immer. Das tut gut. Alles das sind Dinge, die haben mit einem gesunden Klima zu tun in der Gemeinde. Das griechische Wort, das Paulus hier für Grüßen gebraucht, so habe ich es im Lexikon nachgelesen, das bedeutet, etwas ausführlicher übersetzt, jemand in seine Arme reißen. Na, da wird es uns ja Angst und Bange, uns Westeuropäern, einfach jemand in seine Arme zu reißen. Wir wissen, dass das in der orientalischen Kultur selbstverständlich war, auf diese Art und Weise sich zu grüßen. Aber jemand in seine Arme zu reißen, das ist ja nicht, weil man jemand bedrängen möchte, sondern das ist ja Ausdruck von Herzlichkeit, von Verbundenheit und von Nähe. Und das will das Wort vom Grüßen sagen. Echte Suche nach Nähe und nach der Vertiefung von Nähe. Ja, das ist der erste Schritt im Titusbrief und das hat mit einem gesunden geistlichen Thema zu tun. Und wir arbeiten uns jetzt Stück für Stück vorwärts. Das zweite, was wir im Titusbrief finden, das ist die gesunde Leitung. Zu Beginn des Titusbriefes finden wir, dass da etwas gemangelt hat. Man kann das nachlesen im Kapitel 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich, Titus, in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringst. Jede Stadtälteste einzusetzen. Und interessant ist, wie der Titusbrief endet, in Kapitel 3, Vers 13, Zenas, dem Gesetzesgelehrten und Apollos, gibt mit Sorgfalt das Geleit, damit es ihnen an nichts mangelt. Ja, kaum, dass das zufällig sein kann, dass es am Anfang um Mangel geht, wenn es um Leitung in der Gemeinde geht. Und dass es am Ende im Titusbrief um Mangel geht, wenn es darum geht, sich um Menschen zu kümmern. Und wir werden gleich sehen, was leiten, darum geht es am Anfang, und sich kümmern, da geht es am Ende drum, was das miteinander zu tun hat. Wenn es heute um Leitung geht, was wird dann von Leitern erwartet? Nun, dann geht es in der Regel um Führungsstärke, dann geht es um Flexibilität, dann geht es um Erfolgsorientierung. Nun, es heißt hier, dass es in Kreta an etwas gemangelt hat. Ich habe auch an Mängel gedacht. Und dachte da an unsere Hecke, die unser Grundstück trennt vom Nachbargrundstück. Das geht jetzt auch wieder los, wo es anfängt zu wachsen. Die Hecke ist gut und okay, ab und zu muss sie mal geschnitten werden. Aber nachdem so eine Zeit vergeht, dann merke ich, dass in der Hecke etwas aufsprießt, was da nicht hingehört. Das ist irgend so ein wildes Gewächs, irgend so ein Dorn, der da nicht hingehört. Wildwuchs, erst ganz klein, dann überwuchert er die Hecke und dann schadet er der Hecke. Ja, Wildwuchs schadet gesundem geistlichen Wachstum. Und genau darum ging es auch in Kreta. In den kretischen Gemeinden mangelte es an Leitung und deswegen gab es Wildwuchs. Man liest das in Kapitel 1, Vers 12. Da steht, einer von den Kretern muss ein Prophet gewesen sein, als er sagte, die Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere und faule Bäuche. Da gab es jede Menge Wildwuchs. Das hatte was mit Mentalität zu tun, scheinbar, und auch was mit Charakter. Und das hat ja Auswüchse gehabt, die haben der Gemeinde geschadet. Zum Beispiel, was man in Vers 14 liest. Ihr sollt also nicht auf jüdische Fabeln und auf Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Also der Wildwuchs führte dazu, dass Menschen sich von der Wahrheit des Wortes Gottes abwenden. Und Paulus sagt zu Titus in Kapitel 1, Vers 9 am Ende, dass er mit der gesunden Lehre ermahnen soll und dass er die Widersprechenden überführen soll. Widerspruch, Wildwuchs. Kapitel 1, Vers 10, da lesen wir, da gab es Leute, die werden bezeichnet als aufsässig, hohle Schwätzer und Betrüger, Wildwuchs. Jeder hat gemacht, was er wollte. Kapitel 1, Vers 11, da gab es Leute, denen man den Mund stopfen musste, weil sie ganze Häuser umkehrten. Und warum war das so? Nun, sie litten einen Mangel, weil sie keine Ältesten hatten und weil sie keine Führung hatten. Und wo keine geistliche Leitung ist, da gibt es Wildwuchs. Genauso, wie es hier beschrieben ist. Da machen Leute, was sie wollen, aber vor allen Dingen, sie schaden einer gesunden geistlichen Gemeindeentwicklung. Das ist jetzt eigentlich 35 Jahre her, da gab es in unserer Gemeinde in Manderbach auch keine Ältesten. Und was ich da als relativ junger Mann in den Brüderstunden erlebt habe, das trifft den Nagel auf den Kopf dessen, was ich hier gerade vorgelesen habe. Das war Wildwuchs, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war Wildwuchs. Es ging wild her und nicht immer leise und auch nicht immer ohne Tränen. Und mancher hat den Raum vorher verlassen. Traurig. Erfahrungen aus meiner Zeit als junger Mann. Seit etwa 35 Jahren haben wir anerkannte Leitung in unserer Gemeinde. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Unsere Gemeinde ist heute deutlich größer, als sie damals gewesen ist. Und wir sind in einer Ruhe und in einem Frieden zusammen, dass ich nur staunen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber was ich merke ist, geistliche Leitung, die auch nicht immer vollkommen ist, ist anerkannt und sie tut der Gemeinde gut. Mittwochabend hatten wir wieder Leitungskreis. Komm nach Hause, meine Frau fragt, wie war's? Ich sag, es war wieder sehr schön. Es ist einfach schön, mit diesen Männern zusammen zu sein. Und alle zwei Monate haben wir eine Brüderstunde mit fast 30 Leuten. Und ganz oft komme ich nach Hause. Und wenn meine Frau fragt, wie war es, sage ich, es war schön. Richtig schön. So ein gutes Zusammenhalten, so ein gutes gemeinsames Mitdenken und so ein gutes gemeinsames Tragen auch von Verantwortung in der Gemeinde. Und wohlgemerkt, in unserer Gemeinde ist nicht alles in Ordnung. Da gibt's auch geistlichen Schnupfen und geistlichen Husten. Hat's ja im Winter hier auch gegeben wahrscheinlich, ne? So Husten und Schnupfen. Das gibt es. Das gibt es in jeder Gemeinde, auch geistlich gesprochen. Aber das ist einfach ein Segen für eine Gemeinde. Älteste werden nicht gewählt per Mehrheitswahl, nicht das Volk wählt seine Leiter. Älteste werden erkannt und berufen, das ist ein geistliches Prinzip. Und Gott beruft die Männer, die sein Volk leiten sollen. Und am Anfang haben wir gefragt, was steht für Führungsstärke? Sprachen von Durchsetzungskraft, Entscheidungsstärke, Flexibilität, Erfolgsorientierung. Und was wird davon in diesem Text, wo es um die Qualitäten der Ältesten geht, genannt? Ich lese einmal Vers 6. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehen, sondern gastfrei, das Gute lieben, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Durchsetzungskraft? Fehlanzeige. Entscheidungsstärke? Fehlanzeige. Flexibilität? Fehlanzeige. Erfolgsorientierung? Fehlanzeige. Ja, auch in der Geschäftswelt ist Führung notwendig, aber sie scheint anders zu funktionieren als in der Gemeinde Gottes. Was wurde hier genannt in diesem Text, den ich gelesen habe? Im Vers 6 ging es zuerst um den ethischen Ruf eines Lehrer, eines Ältesten. Wenn jemand untadelig ist, mein Mann einer Frau gläubige Kinder hat, es ist sein ethischer Ruf. Das zweite, worum es ging, das ging um seinen charakterlichen Ruf. Nämlich, indem er nicht eigenmächtig ist, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben. Das dritte, worum es ging, das ist sein geistlicher Ruf. Vers 8, dass er das Gute liebt, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam ist. Und es ging viertens um seinen biblisch-lehrmäßigen Ruf. Vers 9, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die widersprechenden zu überführen. Gott will, dass sein Volk von geistlich gesunden Männern geleitet wird. Und immer wieder betont Gottes Wort, dass das Männer sein wollen, nicht weil er was gegen Frauen hätte, sondern weil das etwas mit Gottes Schöpfungsordnung zu tun hat. Auch wenn man sich in einer Gendergesellschaft schwer tut damit, aber das ist nicht die Aufgabe, die Gott für Frauen vorgesehen hat. Ja, das ist nicht, weil die Männer besser wären und weil sie fehlerlos wären, ganz und gar nicht. Denn es geht gar nicht um Elite-Christen. Titus 1 geht es nicht um Leistungsqualifikationen, keine Olympianorm für Älteste, die ja sowieso niemand schaffen würde. Sondern es heißt, sie sollen untadelig sein. Was ist mit untadelig gemeint? Das griechische Wort, was hier gebraucht wird, bedeutet so viel wie nicht anklagbar. Jemand, dem man gerichtlich nichts vorwerfen kann. Gemeint sind Männer, die einen guten Ruf haben. Einen guten Ruf, wie nennt man das in der Rechtspflege? Sehr gut, da wird der Begriff des Leumundes gebraucht. Manche wissen gar nicht mehr, was das ist, ein Leumund. Genau, in der Rechtspflege wird er gebraucht. Das ist jemand, der einen guten Ruf hat und dem man aufgrund seines Lebenswandels nichts nachsagen kann. Wenn die Aufzählungen, die wir hier über Älteste finden, bedeuten würden, dass die perfekt sein müssen, dann wäre ja das Ergebnis, welches? Den gibt's nämlich gar nicht. Aber das Ergebnis sollte ja nicht in Kreta sein, dass Titus niemand findet. Sondern das Ergebnis sollte ja sein, dass er welche findet. Und er bekommt Hinweise, worauf er achten soll. Und das sind nicht Leistungsqualifikationen, sondern das sind Dinge, die haben mit dem Ruf, mit dem Leumund zu tun. Und einen Ruf hat man vor allen Dingen in seiner Nachbarschaft. Da hat man einen Ruf. Und einen Ruf hat man auf seiner Firma. Hat man an seinem Job, da hat man einen Ruf. Hat nicht so viel mit dem Sonntagsgesicht zu tun, sondern es hat mit dem Ruf zu tun, den andere Menschen, auch ganz sicherlich nicht Christen, was sie sagen, was ist das für einer? Ja, genau. Und genau diese Dinge sind gemeint, wenn es darum geht, dass Titus Älteste auswählen soll. Aber wir haben gesagt, am Ende des Titusbriefes geht es darum, sich um das zu kümmern, was mangelt. Auch das ist ja eigentlich Bestandteil des Grußes, Kapitel 3, Vers 13. Titus, sorge du dafür, dass es diesen Leuten, diesem Zenas und diesem Apollos, die jetzt von hier nach da kommen, dass es denen auf der Reise an nichts mangelt. Was hat das mit dem Dienst von Ältesten zu tun? Nun, Ältesten sind Mängelerkenner, nämlich erkennen, was geordnet werden muss, und sind Mängelbeheber, also Kümmerer. Sie sind wie ein Hirte. Älteste sind Kümmerer. Sie kümmern sich um die Bedürfnisse von Menschen. Interessant, das kann man lernen. Vers 14 steht, da sagt Paulus dem Titus, auch unsere Leute sollen lernen, also das sind die Leute in der Gemeinde mit gemeint, auch unsere Leute sollen lernen, überall da, wo es die Bedürfnisse erfordern, mit guten Werken voranzugehen. Heißt, die Ältesten sollen sich kümmern und sie sollen die Geschwister in der Gemeinde lehren, dass man es lernt, die Bedürfnisse der anderen zu erkennen, der Jungen und der Alten, der Neuen und derer, die schon lange dabei sind, und dass man mit Beispiel, mit guten Werken vorangeht. Wir haben mit dem Beispiel vom Wildwuchs angefangen. Bei welchen Gedanken sind wir jetzt? Jetzt sind wir nicht mehr dabei, Wildwuchs zu beseitigen. Darum geht es am Anfang des Titusbriefes. Sondern jetzt sind wir am Ende des Titusbriefes angekommen, wo es darum geht, etwas zu kultivieren, etwas zu pflegen. Ja. Jeder, der ein Händchen für die Blumen, für den Garten hat, ist ein Meister darin, das zu beseitigen, was das Wachstum stört. Und dann wird das, was gut ist, kultiviert, gepflegt. Das ist Gemeinde. So soll Gemeinde sein. Da geht es nicht mehr um Aufsässigkeit, um Widerspruch und um Widerspruch, sondern jetzt geht es darum, sich um Menschen zu kümmern und die Früchte des Guten zu tun. Wenn wir uns als Älteste treffen, dann haben wir unsere Tagesordnung und unsere Tagesordnung fängt immer gleich an. Der erste Punkt auf unserer Tagesordnung heißt Menschen. Uns kümmern um Menschen, um Alte, um Kranke, da wo Sorgen sind, da wo Leute neu aufgenommen werden wollen in die Gemeinde oder was auch immer. Der erste Tagesordnungspunkt ist immer Menschen. Und der zweite Tagesordnungspunkt auf unserer Tagesordnung ist immer, welche Besuche haben wir als Älteste in den letzten 4 Wochen gemacht? Besuche, Leute besucht haben, eingeladen haben, mit ihnen unterwegs waren oder was weiß ich auch immer. Und wir notieren uns das. Nicht, weil wir da irgendeiner höheren Person Rechenschaft für ablegen müssten, außer unserem Herrn, vor dem müssen wir natürlich Rechenschaft ablegen, aber keinem Menschen, sondern weil uns das ein Anliegen ist. Wir wollen Kümmerer sein, auch wenn wir es nie schaffen, uns um alle recht zu kümmern. Und deswegen versuchen wir, unsere Geschwister zu lehren, wie es hier in Vers 14 steht, helft uns dabei. Helft uns als Ältesten dabei, uns um die Gemeinde zu kümmern. Und so haben wir seit einigen Jahren, noch nicht so viele Jahre, ein B-Team. Das B-Team, das besteht aus Geschwistern, aus Männern und Frauen aus der Gemeinde, die wir eingeladen haben, uns zu helfen bei unserer Arbeit, die ein Anliegen haben, Leute einzuladen für Begegnungen, die ein Anliegen haben, Menschen zu besuchen und die ein Anliegen haben für Beziehungen. Und wir glauben, dass Gott das benutzt, um gesundes geistliches Wachstum wachsen zu lassen. Das war der zweite Schritt im Titusbrief. Und der dritte Schritt im Titusbrief ist die gesunde Lehre. Und der lesen wir in Kapitel 1, Vers 9. Da heißt es, dass du, Titus, an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhältst. Und interessant, zum Ende des Titusbriefes hin, wieder Kapitel 3, Vers 8, das Wort ist gewiss. Grundlage für gesunde biblische Lehre ist das Wort Gottes. Und deswegen liebe ich es so sehr, Gottes Wort zu studieren. Ja, es gibt gute Bücher, es gibt gute Verlage und es gibt gute Bibellehrer und es gibt auch gute Lehrtraditionen. Das ist alles hilfreich und wichtig. Und hoffentlich gibt es auch brauchbare Predigten heute Morgen oder wann auch immer. Hoffentlich. Aber ich sage immer, glaubt nicht den Auslegern, glaubt nicht den Büchern, glaubt auch nicht dem Prediger hier heute Morgen, sondern prüft es anhand von Gottes Wort. Denn das ist zuverlässig. Das, was da steht. So steht es hier. Das Wort Gottes, es ist zuverlässig und es ist gewiss. In den Versen 9 bis 16, am Anfang ziemlich umfangreich, haben schon ein bisschen was davon gelesen, erklärt Paulus dem Titus, wie er durch gesunde Lehre diesem Wildwuchs streng entgegentreten muss. Das ist notwendig, weil Leute sich breit gemacht haben, die einfach Unsinn reden und denen muss man den Mund stopfen. Also es gibt auch Deutlichkeit in der Lehre. Auch das muss sein. Aber nicht indem wir mit der Faust auf den Tisch hauen, sondern indem wir überzeugen mit dem, was die Schrift sagt. Und das ist das, was für uns das Fundament ist. Woran kann man einen lernbereiten Schüler erkennen, dass es besser ist, sich von der gesunden Lehre prägen zu lassen? Kapitel 3, Vers 8. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu treiben. Also auch hier haben wir wieder zwei Seiten der Lehre. Am Anfang geht es darum, auf dem, was die Bibel lehrt, die Wahrheit des Wortes Gottes, darauf fest zu bestehen und damit zu überzeugen. Aber das ist nicht alles. Am Ende, Kapitel 3, Vers 8, verknüpft er mit dieser Aussage, das Wort ist gewiss, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, einen Zweck, nämlich damit die, welche geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Das heißt, gesunde biblische Lehre bringt nicht nur zurecht, sondern gesunde biblische Lehre treibt Früchte. Sie führt zu guten Taten. Das ist gesund. Das ist Zeichen von gesundem geistlichen Leben. Und dann wird wieder ein Baby geboren in einer Familie. Und Geschwister aus der Gemeinde sorgen dafür, dass in diesem Haushalt zunächst mittags nicht gekocht werden muss, sondern dass von den Geschwistern dafür eine Zeit Mittagessen hingebracht wird. Sind das die Auswirkungen von gesunder geistlicher Lehre, die sich in guten Werken zeigt? Oh ja. Oh ja. Und der Fußball-Sportverein in Manderbach hat es endlich auch so weit, dass es anstatt des Ackers einen Kunstrasen gab fürs Fußballspielen. Und dann wurde von den Vorständen des Fußball-Sportvereins gefragt, wo gibt es ehrenamtliche Helfer im Dorf, die also um den Sportplatz herum den Weg pflastern, da wo man steht und zugucken kann. Und da waren die Geschickten, handwerklich Geschickten, unsere Männer, unsere Gemeinde da und haben um den Fußballplatz herum gepflastert. Das waren Männer ohne große Worte, aber das, was sie getan haben, das hat lauter geredet als viele Worte. Gesunde geistliche Lehre zeigt sich in Taten, in guten Werken. Das lehrt der Titusbrief. Also wir sehen jetzt, wie dieser Titusbrief sich aufbaut, immer mit einem Blick von vorne, einem Blick nach hinten. Wir sind schon 3 Schritte gegangen und wir gehen jetzt den 4. Schritt. Was kommt nach der gesunden Lehre? Was müsste kommen nach der gesunden Lehre? Jetzt ist es schon logisch, was kommen muss. Nämlich das gesunde Verhalten. Ganz genau. Der gesunden Lehre muss Verhaltensveränderung folgen. Und deswegen spricht Paulus darüber mit Titus in Kapitel 2, Abvers 1, was für alte Menschen wichtig ist im Umgang mit alten Menschen. Kapitel 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, zum Verhalten, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund im Ausharren, ebenso die alten Frauen in der Haltung, die der Heiligkeit geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten sollen sie sein, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Gesunde Auswirkungen von gesunder Lehre. Wir erfahren Veränderung als Menschen, auch als alte Menschen. All das, was hier steht, das steht für Reife. Und das ist es, was das Vorbild der älteren Menschen ist, ihre Reife. Aber auch für junge Menschen. In Kapitel 2, Vers 4 lesen wir, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Andere übersetzen an dieser Stelle, gut für ihren Haushalt zu sorgen, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Nun, das sind Verse, die sind nicht mehr so leicht zu lesen in unserer Zeit, weil das irgendwie nicht mehr dem Mainstream entspricht. Aber drehen wir einfach mal den Blickwinkel rum und überlegen, wenn das, was da geschieht, in einer Familie gelebt wird, geht es denen gut oder geht es denen schlecht? Die meisten würden sagen, da wäre ich gerne zu Hause. Da wäre ich gerne zu Hause. Genau. Und so meint das Gottes Wort. Auch in Bezug auf unser Mann und Frau sein. Gesundes geistliches Verhalten. Und was für junge Menschen wichtig ist, Kapitel 2, Vers 6, ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Titus soll sich besonders um die jungen Männer kümmern. Und er soll sie lehren, besonnen zu sein. Gut, das wird auch über andere gesagt, aber was ist Besonnenheit? Besonnenheit ist ein gesunder Sinn, ist gesundes Denken. Ja, das wünschte ich mir für alle jungen Männer, für alle jungen Frauen, auch für uns alle, aber ganz besonders für junge Menschen, die oft den Fuß auf dem Gaspedal haben, und das ist auch gut so, ja, dass sie das tun in einem gesunden Sinn, in Besonnenheit. Dann quietscht es auch nicht so oft beim Anfahren, Reifen drehen nicht so dolle durch, geht auch nicht so viel Profil bei verloren. Und man lernt es, die Kraft auf die Straße zu bringen. Ja, das wünscht sich Gott auch, dass junge Menschen sich in der Arbeit im Reich Gottes einbringen und dass sie die Kraft auf die Straße bringen, aber mit Besonnenheit. Und interessant, so wie das auf der einen Seite, Kapitel 2, in den Versen 1 bis 10, das persönliche Leben von Älteren und von Jüngeren betrifft, so spiegelt es sich wieder auf der anderen Seite, Kapitel 3, Abvers 1, erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten gegenüber untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Jeder Einzelne, das ist die eine Seite, ist auch Teil einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, einer Öffentlichkeit. Und das sollte uns Christen kennzeichnen. Da bin ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, was da auch bei Christen alles so in sozialen Medien abgeht, gerade wenn es um Politik und spannende Themen geht, wie wir es in den letzten Jahren gehabt haben. Und wirklich spannend, will ich auch nicht wegreden. Und trotzdem die Frage, sind wir wirklich in einer Haltung, der Unterordnung dem Staat gegenüber, ohne meinungskonform zu werden, das ist wieder was anderes, und tun das, was die Schrift uns lehrt, auch zu beten für unsere Obrigkeit an allererster Stelle. Und das, was in Vers 2 steht, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde gegen alle Menschen, alle Sanftmut zu erweisen. Naja, manchmal bin ich auch erschrocken, was liebe Geschwister mir über WhatsApp oder über Signal oder was weiß ich auch immer an Links schicken, die ich auch mal unbedingt angeguckt, angehört werden müsste. Und ich frage mich, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde gegen alle Menschen und in Sanftmut. Wäre sehr so wertvoll, wenn wir auch dieses, unser Denken und Handeln, vorher durch diesen Filter laufen lassen würden. Und es würde unser Zeugnis für unseren Gott stärken, auch in der Öffentlichkeit. Wir sind fast durch den Titusbrief. Ja, ein ziemlicher Überflug heute Morgen, gell? Aber manchmal ist das gut. Also ich liebe das immer im Flieger an den Fensterplätzen zu sehen, weil ich gucke mir so gern die Welt von oben an. Das ist einfach so schön, aus so einer Vogelperspektive dann zu sehen, wo man sonst auch schon mal im Auto oder zu Fuß unterwegs war, und dann die großen Zusammenhänge zu sehen. Und der Titusbrief ist ja wirklich ideal dafür. Welcher Brief hat schon nur 3 Kapitel, die man auch mal in einem Gottesdienst gemeinsam anschauen kann, im Überflug. Und man kommt zur Mitte, ne? Jetzt fragen uns natürlich alle, was steht in der Mitte, weil was in der Mitte steht, ist ja irgendwie die Narbe. Da dreht sich ja alles drum. Und Gottes Geist hat nicht nur jedes einzelne Wort aufgeschrieben in der Bibel, sondern Gottes Geist hat auch aufgeschrieben, wie es aufgeschrieben worden ist. Und wir sehen ja hier Gottes genialen Geist in der Arbeit, wie er uns den Titusbrief ganz leicht merkbar macht. Das sind im Grunde genommen ja nur 4 einfache Schritte und dann gibt es eine Mitte. Und die Mitte ist so schön. Die Mitte ist Kapitel 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Gesundes Klima, gesunde Leitung, gesunde Lehre, gesundes Verhalten. Und die Frage ist doch, wo kommt denn die Kraft her dafür? Also der Wunsch ist doch da, so möchte ich gerne leben als Christ aus dem Wort Gottes heraus. Aber mir fehlt doch oft die Kraft dazu. Wo kommt sie denn her? Und so führt uns Paulus an die Kraftquelle. Hier ist die Kraftquelle, in der Mitte des Titusbriefes. Die Gnade Gottes ist erschienen. Titus spricht von guten Werken, aber er predigt keine Werkgerechtigkeit, sondern die heilbringende Kraftquelle der Gnade Gottes erzieht und verändert uns. Wir kommen hier an einen Gesundbrunnen. Ja, es ist wirklich ein Gesundbrunnen. Wie wenn Leute in Kur gehen und machen eine Trinkkur. Ja, also immer wenn ich in solchen Trinkkurhallen gewesen bin, das Zeug, das schmeckt doch einfach nichts. Ja, aber angeblich sei es gesund, haben sie gesagt. Aber hier, dass hier das schmeckt, das ist doch, ja, das ist ein Leckerbissen. Seht, es sind 3 Dinge, die hier über die Gnade Gottes gesagt werden. Die Gnade Gottes ist erschienen, Kapitel 2, Vers 11, die Gnade ist erschienen. Wann war das? Als unser Herr auf die Erde kam, ganz genau. Bethlehem, als er geboren wurde, da ist die Gnade Gottes erschienen. Und im Kapitel 2, Vers 13 heißt es, dass die Gnade Gottes erscheinen wird. Er wird kommen. Das hat er uns versprochen. Er wird wiederkommen. Und dazwischen, zwischen dem, dass er erschienen ist und zwischen dem, dass seine Macht und Herrlichkeit erscheinen wird, was steht dazwischen? Kapitel 2, Vers 14, dass er uns zu einem Eigentumsvolk erworben hat, eifrig in guten Werken. Versteht ihr das? Hat uns zu einem Eigentumsvolk erworben, eifrig in guten Werken. Und jetzt das Wort, was hier für erscheinen gebraucht wird. Er ist erschienen und er wird erscheinen. Wisst ihr, was das für ein Wort ist im Griechischen? Das ist das Wort für den Aufgang der Sonne. Für den Sonnenaufgang. Das ist das Wort für den Sonnenaufgang. Die Sonne ist aufgegangen. Und die Sonne wird kommen. Und die Sonne hat Strahlkraft. Und jetzt in dieser Zeit, wo er hier nicht auf der Erde ist, wer ist berufen zu strahlen? Das Eigentumsvolk, das eifrig ist in guten Werken. Ist das gesund? Das ist in einer heillosen und kaputten Welt ist das gesund. Und zwar so gesund, dass es Gesundheit ist, die sich ausbreitet. Und deswegen ist Gemeinde, auch wenn wir hier ja mit unseren Beinen auf dem Boden stehen und mit unseren Körpern auf dem Stuhl sitzen, ja, wir sind ja mit beiden Beinen in dieser Welt. Aber Gemeinde in diesem Sinne ist keine weltliche Körperschaft. Ist sie nicht. Sondern Gemeinde ist eine himmlische Körperschaft. Und kaum zu fassen, dass er mich, dass er euch, uns in Manderbach, euch in Refla, dass er uns auserwählt hat, damit wir strahlen sollen. Lasst uns doch mit dem Streiten aufhören. Lasst uns doch damit aufhören, dass wir Schwierigkeiten untereinander haben. Mit diesem Wildwuchs, mit all dem. Lasst uns doch aufhören damit. Wir könnten weinen. Weinen darüber. Nicht, weil es so schlimm ist, sondern weil es so schön ist und so unglaublich ist, dass wir sein Kommen in diese Welt ausstrahlen sollen. Dafür Zeugnis sein sollen. Dafür ist Gemeinde da. Und das wünsche ich euch für die nächsten 130 Jahre.